This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen, Davina.
Hallo.
Alles für einen guten Zweck. Wie spricht man deinen Namen richtig aus?
Cochrane.
Wie?
Cochrane.
Cochrane. Woher kommt er?
Schottland.
Schottland. Kommst du aus Schottland?
Nee, ich bin Hamburgerin. Aber mein Daddy kommt aus Schottland.
Und deine Mutter?
Auch Hamburg. Ist Hamburgerin. Aber mein Nachname hat einen Clan, hat ein Muster, hat ein Wappen, hat eine Geschichte.
Ein Clan?
Kompletter, klar, wie Schotten. Kompletter Familienclan.
Und ein Wappen.
Mhm.
Ein eigenes Familienwappen.
Mit einem Pferd.
Ist nicht wahr.
Und mit Arbeit und Tugend oder so ist der Spruch da drauf. Virtur et labor. Virtur et labore.
Sieg und Arbeiten.
Virtute et labore. Labor ist Arbeit und Virtue and Labor. Was ist denn Virtue? Ich weiß es nicht.
Virtue.
Werte oder?
Ja.
Ist auf jeden Fall
ich
spannend.
Ich habe das kleine Latino an der Uni machen müssen, aber zu viel dazu. Ich weiß es nicht, werden wir rausfinden. Falls ihr Latein könnt, bitte schreibt uns. wir haben immer so partizipativ, wenn wir irgendwas nicht wissen oder so, dann sollen die Leute schreiben. Bisher hat noch nie jemand geschrieben. Davina, willst du dich mal vorstellen? Was machst du so im Leben? Wer bist du? Woher kommst du? Hamburg, Schottland, wissen wir. Wappen, Familienwappen, hast du es mal gemalt?
Nee, das habe ich noch nicht gemalt. Gute Idee. Vor allem, weil es ein Pferd hat und ich liebe Pferde. Also, wie früher als Kind immer gemalt. Pferde, Delfine, Einhörner, Pegasus. Ganz wichtig. Aber ja, wer bin ich? Ich bin Davina, Künstlername Dave. Dave, weil ich in London immer so genannt wurde. Weil ich so ein bisschen Tomboy unterwegs bin und alle mal sagen, hey, du bist so ein Dude. Wir nennen dich einfach Dave. Habe ich immer 4 Jahre so genannt. Und das vermisse ich irgendwie, weil das ein cooler Spitzname ist. Und ich habe irgendwie keinen anderen. Und Single habe ich mich jetzt so genannt.
Und warum London? Also warum
ich
warst du
da in London? 5 Jahre studiert. Illustration, ganz klassisch. Alte Schule, nackte Menschen malen 5-mal die Woche. Akribisch, anatomisch, genaues Lernen, wie menschliche Anatomie aussieht. Akt zeichnen.
So, warte mal. Du hast 5 Jahre in London studiert.
Ja, 5 Jahre.
Und es ist voll schön, dich also mal kennenzulernen.
Ja.
Wir kennen uns jetzt echt ein paar Jahre schon. Okay, und du hast Illustration studiert?
Illustration studiert, genau. Hab dann Bachelor gemacht und dann bin ich zurück nach Hamburg gekommen, weil Berufsanfänger in London will man nicht sein. Das ist zu teuer, das kann sich kein Mensch leisten.
Und ich muss jetzt nochmal bei Illustration, du hast 5 Jahre studiert, um einen Bachelor zu bekommen?
Nein, also der Bachelor war 3 Jahre, davor war 1 Jahr Orientierungsjahr. Das macht man, das ist gängig in England, dass man erstmal ein Jahr sich alles an kreativem Zeug so anguckt, dass man auch wirklich weiß, was man studieren will, bevor man irgendwo sich für einen Bachelor anmeldet. Mhm. Also ja, stimmt. Ich habe 4 Jahre studiert, 1 Jahr gearbeitet. Ich war 5 Jahre da, so formuliert.
Und innerhalb dieser Illustration, weil Illustration hat für mich so gar nichts mit Aktzeichnen zu tun.
Doch, also Illustration war an einer Fashion-Uni und deswegen war der Schwerpunkt auf menschlichen Illustrieren, also anatomisch lernen, wie Pose funktioniert, wie groß ist der Kopf im Vergleich zum Fuß und wie teilt man den Körper ein. Und deswegen hat man eine Aktzeichnung gemacht, um zu lernen. Du hast den nackten Menschen vor dir stehen, wie muss ich das mir selber auf dem Blatt einteilen, dass das drauf passt. Wie sieht die Pose aus? Wo ist der Schwerpunkt? Wenn du den Gewicht verschiebst, verlagerst. Ja. Deswegen ist das ja auch bis heute auch in meiner Kunst zu sehen, dass ich mich sehr auf Figuren, auf Menschen, Anatomie, auch so organische Linien, Bewegung der Linien so auch fokussiere. Also so statische Sachen wie so Objekte oder Landschaften oder so, da bin ich ja gar nicht unterwegs.
Bevor wir da in deine Kurs, mich interessiert, der lernt den Menschen noch mal.
Aktzeichnen, hast du noch nie gemacht?
Nee, also sowohl nicht, also weder das eine noch das andere. Aber ich habe sehr viele nackte Menschen als Pathologenkind gesehen, die waren allerdings alle tot. Und als Sanitäter und so habe ich auch Ärsche gewischt und so. Und jetzt frage ich mich, der erste Arsch, den fand ich echt eklig, muss ich sagen, den ich wischen musste. Der zweite war dann so, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Der dritte war dann, okay, ist halt ein Arsch, den ich wischen muss. Ist das in dem Akt, also so das erste Mal so voll weird? Da steht ein Typ oder eine Frau und ist das so voll awkward oder wie?
Ich meine, die Models, die da eingeladen werden an so eine renommierte Hochschule, die University of the Arts war ich ja, und in London, sehr große Kunstuni, und die kommen da ja an und das ist für die ein Job. Also deswegen, wie die sich halt vor dich hinstellen und posieren, das ist für die halt, sie sind so selbstbewusst dabei und das ist so für die völlig normal und deswegen wirkt das dann noch auf mich. Also klar, das erste Mal, ich glaube, am schwierigsten fand ich den ersten Penis. Also meinen eigenen Körper, weiblichen Körper kennt man irgendwie. Man kennt sich ja selber auch nackt im Spiegel, aber dann einfach so Männer, die da mit gespreizten Beinen, verrücktesten Posen, völlig selbstbewusst, als ob das Normalste der Welt wäre, einfach so vor dir 10 Minuten eine Pose halten und du musst das alles zeichnen. Studier mal wirklich so einen menschlichen Körper bis in die Geschlechtszeile.
10 Minuten eine Pose halten.
Das ist auch richtig anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Wir haben mal, als ein Model abgesagt hat, haben wir dann, nicht, dass wir uns nackt ausgezogen haben als Studenten, aber dann mussten wir uns halt mit Klamotten malen, haben wir dann wir selber Studenten abwechselnd Posen da gemacht und nach 3 Minuten, selbst wenn du einfach nur auf 2 Beinen stehst und ein Gewicht auf einem Bein hast und einfach still hältst für 3 Minuten, dein Bein schläft ein irgendwann. Ich weiß auch nicht, wie die das machen.
Du hast gesagt, es ist eine sehr renommierte Uni. War das ein Stipendium? Hat das richtig viel Cash gekostet?
Richtig viel Cash gekostet. Bin bis heute komplett verschuldet. Ich glaube, ein Studiengang, ein Jahr kostet 9.000 Pfund.
Bam!
Ja, aber irgendwie in England, das darf ich glaube ich gar nicht laut sagen, aber Student Finance in England, das ist ja wie BAföG quasi für EU. Deswegen ist es auch lustig, dass ich in London noch studiert habe, als das alles mit dem Brexit noch gar nicht in aller Munde war. Das war noch überhaupt nicht existent. Als EU-Bürger durftest du dich dafür trotzdem dann bewerben. Und das ist dann voll, also die bezahlen dann, schießen das voraus, dass der Staat, also der britische Staat, dir erstmal das Studium bezahlt, dann musst du es halt danach zurückzahlen. Ganz klassisch, wie wir haben ja in Deutschland ja auch BAföG.
Das heißt, du hast 30.000 Pfund Schulden gehabt.
Schulden in Großbritannien und habe sie auch immer noch, bin wieder weggezogen und habe nirgendwo bei denen mal angemeldet, dass ich meine Adresse gar nicht mehr in London habe. Und das machen viele und die haben dann irgendwie komplettes Behördenlücke, dass sie das nicht. Die können mich gar nicht finden und suchen noch nicht mal nach mir und können auch keine Briefe irgendwo hinschicken.
Das ist nicht dein Ernst. Ernsthaft? Vielleicht.
Maybe there's one
bureaucrat from London listening to this podcast in German. Now learning German. Okay, also das ist jetzt dein wirklicher Ernst.
Das ist mein kompletter Ernst. Aber ich bin noch ein ganz großer Freund von Karma. Und kann es mir jetzt gerade eh nicht leisten. Aber wenn ich irgendwann mal reich und berühmt bin, weil das habe ich natürlich auch vor, dann werde ich das auf jeden Fall zurückzahlen. Weil ganz ehrlich, man reizt sich fast vom Staat. Wir wissen alle, wenn der Staat kein Geld hat, wie scheiße das auf alle Bürger dieses Landes, also das, was ich mache, das wirkt sich ja auf die Bürger Großbritanniens aus, weil ich dem Staat Geld geliehen habe. Also,
vielleicht ist der Brexit nur deswegen.
Weil ich bin schuld am Brexit. Lass uns das mal als Headline festhalten. Meine 30.000 Pfund sind schuld am Brexit.
Warum willst du reich und berühmt werden?
Weil Geld mir wichtig ist. Ich bin da ganz ehrlich. Ich bin ein materialistischer Mensch. Aber ich möchte jetzt nicht Porsche kaufen und vielleicht sogar 5 Porsche kaufen, sondern ich möchte etwas in der Welt verändern können. Das tut man auf sehr guten Art und Weise, indem man viel Geld hat und es auch in die richtigen Positionen und Stellen ausgeben kann und richtige NGOs, wie zum Beispiel Viva Con Agua, ich weiß nicht, ob du die kennst, dass man da einfach finanziell viel tun kann oder ich auch meinen Kindern und mir irgendwann, ich möchte auch Kinder haben, geile Reisen ermöglichen kann. Weißt du, wie teuer es ist, geil zu reisen? In richtig, nicht wegen 5-Sterne-Hotels, sondern einfach, um ehrlichen und richtigen Shit zu erleben. Auch, dass es, um an die geilen Orte der Welt zu kommen. Das sind einfach so Dinge, dafür ist Geld mir wichtig.
Ich mag deine unverblümte, straighte Raushau-Ehrlichkeit. Und warum berühmt?
Berühmt? Nein, berühmt will ich nicht sein. Das war gerade noch wieder der Wendung. Ich will nur reich sein. Aber reich an Geld und an Erfahrung und an, wie man es immer so schön sagt, das geht nicht immer nur ums Geld.
Wobei, ich würde da gerne nochmal nachhaken, in Bezug auf deine Kunst. Ist es dir, also, was da, ich meine, du arbeitest als Street Artist, wie auch immer das man nennt. Du arbeitest als Künstlerin, du arbeitest aber auch als, wie nennt man das,
3D-Artist und genau, mit Zukunftstechnologien und Tech-Zeug. Das ist auch super kompliziert. Ich muss mir gerade noch überlegen, wie ich das erkläre, ohne dass das die Leute nach 2 Minuten, nach 20 Sekunden abschalten, weil das überhaupt nicht verfolgen können. Nee, aber die Frage jetzt gerade noch berühmt, also doch, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich irgendwann, wenn ich, keine Ahnung, ich setze mir das Ziel jetzt mal in 10 Jahren, in dem Sinne berühmt bin, dass man mich, meinen Namen einordnet oder kennt für inspirierende Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, wo man von lernen kann, Ich habe auch richtig Lust, Speaker zu werden, dass man auch den Menschen von meinem Werdegang zu erzählen, auf Bühnen zu stehen. Ja, also das sind so, ich bin ein extrovertierter Mensch, ich liebe reden. Ich liebe,
merkt man
ja. Ich liebe auf Bühnen stehen und allen Menschen von mir und meinem Leben und von richtigen Dingen zu erzählen. Und deswegen sehe ich mich da auch.
Also ich glaube, ich habe 10 Minuten noch nie so wenig Redeanteil, finde ich aber super. Ja. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung.
Oh, ich liebe reden. Du musst mich da auch immer stoppen. Das ist,
Nein.
Aber das, also wenn das berühmt ist, ich meine, du bist ja auch, ich wurde letztens gefragt, wir haben alle zusammen Abendessen gegessen und hat jemand die Frage gestellt, mein kleiner Bruder sogar, wer ist der berühmteste Mensch, den du kennst? Wirklich berühmt und den kennst du persönlich. Nicht nur so einmal Autogramm auf der Straße, sondern wirklich, man kennt sich. Und da habe ich deinen Namen genannt. Ich nur so, ja, Micha Fritz, glaube ich, ganz ehrlich, weil ich kenne jetzt berühmte Celebrities, keine Ahnung, wie man sie jetzt nennen will oder einordnen will. Aber du bist jemand, der so in der Welt mittlerweile vernetzt ist und vor allem auch berühmte Menschen kennst und auch deine Freunde nennen kannst. Und deswegen bist du für mich jemand, der viel mit, also auch auf Ebene von berühmten Menschen und Celebrities hantierst und auch agierst und auch Freundschaften schon geschlossen hast, das macht dich ja irgendwo zu einem Celebrity, weil die dich ja auch kennen und du dich da ein bisschen einordnen kannst.
Co-Branding-Phänomen.
Ja, irgendwie so. Und das, ich denke mir so, also für mich ist das auch Celebrity sein. Also nicht, weil alle dich in der InTouch kennen, aber einfach nur, weil man mit solchen Menschen zu tun hat, die in der InTouch stehen oder auch in anderen Kanälen bekannt sind. Und ich kann mir das bei mir auch gut vorstellen, dass ich da Lust drauf hätte, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch berühmt sind, aber für die richtigen Zwecke, so wie du das machst. Also du bist auf jeden Fall ein großes Vorbild für mich. Gar keine
Frage. Danke, ich habe das genau so zu hören, weil es natürlich viele Reflexionsebenen da sofort angehen und das, also in meinem Verständnis würde ich gar nicht existieren als Person des öffentlichen Lebens, wenn es Viva Con Agua nicht gibt. Und würde ich auch gar nicht wollen. Also so, weil es ist natürlich in dem Moment, wo du für irgendwas, also das, ich finde das spannend, wie du es vorher formuliert hast, eigentlich, du willst bekannt dafür sein, dass du inspiriert hast.
Ja.
So, und das finde ich geil. So, und dann man, wenn man jetzt auch, was weiß ich, wirklich den berühmtesten Menschen, den ich wahrscheinlich je getroffen habe, also vielleicht war Ed Sheeran oder so, der ist ja auch ein hochgradig inspirativer Mensch, so erstmal. Und dann kommt dieser ganze andere Scheiß drumherum und davon bin ich halt auch kein Fan, sondern es gibt dieses eine Ding, wenn du dann Musiker oder Künstler oder Fußballer oder Künstlerin whatever bist, so dass du Menschen begeisterst für irgendwas und aktivierst und so. Das ist
genau das. Und da ist dann die Frage von vorhin so, ist auch schon eine halbe Stunde her, so wie ich geredet habe, die Frage von vorhin so, reich und berühmt werden, reich dafür, dass ich mein Geld an den richtigen Stellen einsetzen kann, und berühmt in dem Sinne, genau, dass ich für inspirierende Taten bekannt, also man hört meinen Namen und assoziiert das, wie bei dir auch, man hört deinen Namen, Micha Fritz, und ich so, ah, das ist der von Viva Con Agua, oder das ist der, der vieles Wichtiges und Richtiges und Soziales tut, und das ist ja schon irgendwo und wo was irgendwie berühmt sein, also in der richtigen Art und Weise interpretiert. Also für mich heißt berühmt sein nicht unbedingt auf dem Cover irgendwo erscheinen zu müssen oder jede Menge Fans hinter sich herlaufen oder auf der Straße erkannt zu werden, sondern einfach, dass der Name für etwas steht.
Was? Wurdest du schon mal auf der Straße erkannt?
Nee.
Komm noch.
Nur meine doch, Kunst, durch meine doch, Kunst wurde ich erkannt. So, ja. Das ist schon passiert. Das war richtig weird, das erste Mal, dass das passiert ist.
Das ist ja quasi erkannt. Also ich meine, du existierst ja als Künstlerin, sozusagen. Ja. Das ist dein...
Da jetzt draußen, gerade noch, ja,
bin deine ich deine Künstlerin. Künstlerin. Genau. Dann kommt ja noch Speaker, dann kommt noch Mama, das fand ich auch interessant.
Noch nicht. Noch bin ich keine Mama.
Nein, dann kommt ja noch Mama, habe ich gesagt.
Ach so. Genau.
Das weiß ich. Machst du dir darüber Gedanken, quasi über... Inwieweit, also planst du das ein, wann, wie, wo kannst du das, also meine, weißt du, also so einfach so als Künstlerin, weil du bist Freiberuflerin, du bist Unternehmerin, dein Business läuft, wenn du Gas gibst, wenn du dich breit aufstellst als Street Artist, als Künstlerin, als 3D mit New Tech, und keiner hat es bisher verstanden, weil wir es noch nicht mal probiert haben.
Ich habe noch gar nicht so richtig gesagt, wer ich bin. Stimmt, ich bin direkt am Illustrationsstudium hängen geblieben am Anfang. Also ja, ich bin Künstler, Ja, bin Speaker schon. Ich gehe schon auf viele Events, um schon zu reden. Und ich habe ein Startup, das heißt jetzt Phoenix Reality, weil ich, das kommt daher, dass ich aus künstlerischen Gründen, weil mir schnell langweilig wird und ich viele neue Sachen als Medium ausprobieren will, dachte ich so, ey, lass mal 3D lernen. Dieses ganz Anatomische, was ich mache, lass mal eine Frau in 3D modellieren, so mit Knetmasse in der Software. Einfach mal Bock drauf, einfach mal machen. Und bin dann so voll reingerutscht in dieses Studium, 3D-Studieren nochmal in Hamburg am SAE.
Hier im Bunker.
Nicht mehr, bis März habe ich studiert. Okay. Das ist jetzt anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre habe ich hier gegenüber im Bunker studiert. Da habe ich zwei Jungs kennengelernt, die sind Softwareentwickler und Tech. Und wir haben uns irgendwie voll verstanden und lass mal ein Startup gründen. Und das spezialisiert sich auf Augmented oder Mixed Reality Headsets. Ist nicht Virtual Reality. Die meisten Menschen denken, ist das irgendwie alles die gleiche Schublade? Ja, ist es im Großen und Ganzen auch. Ist es Zukunftstechnologie?
Augmented ist das, wo man sich mit bewegen kann?
Genau, also das, ich finde, am besten kann man beschreiben, Virtual Reality ist ja das, was die meisten schon kennen. So HTC Vive, Oculus Rift und so weiter.
Sag mal nicht diese Fachtermini, das versteht doch da draußen keiner.
Das sind Headsets so von Facebook, die Oculus.
Ja, aber schon also, Headset.
Okay, fragen wir mal. Headset, Brille. Nennen wir es Brille.
Ja, genau.
Okay, wir nennen es Brille. Bei Virtual Reality steigst du komplett in eine immersive Welt ein. Die ist ja eine ganz immersiv in eine digitale, erschaffene Welt.
Ja.
Also du setzt diese Brille auf und bist ja blind. Du musst dich ja auf deinem Quadratmeter bewegen, weil du kriegst ja von der Realität nichts mehr mit.
Ja.
So. Die Dinger haben die meisten schon mal aufgehabt mittlerweile. Aber Augmented Reality Brillen, das ist halt andersrum. Die Brillen sind durchsichtig, wie so eine getönte Skibrille, so ein bisschen sehen die aus, aber wie so eine Sonnenbrille. Durchsichtiges Glas, also du erkennst deine Realität noch, kannst den ganzen Raum wahrnehmen und die digitalen Sachen kommen zu dir. Also statt dass du in das Digitale eintauchst, kommt das Digitale zu dir, weil du sitzt auf dem Stuhl in einem Konferenzraum, so wie wir jetzt gerade, und ich habe so eine Brille auf, kann man sich vorstellen. Und da sitzt einfach, sagen wir wieder, Ed Sheeran in Hologrammform einfach neben uns am Tisch und ist ein Hologramm.
Und das kannst du?
Ich könnte, okay, ich müsste ein bisschen gucken, ob ich Ed Sheeran in 3D 1:1 porträtieren und nachbauen könnte, aber was ich mache, ist, ich baue...
Was brauchst du dafür? Weil das ist ja voll spannend. Also, zum Beispiel, also wenn ich wirklich Bock hätte, Leonardo DiCaprio, Water is a Human Right, so bam, wäre viel einfacher für mich zu organisieren, als irgendwie diesen Zugang zu den Menschen zu bekommen.
Gibt es aber schon Skype. Man kann mittlerweile, ich weiß nicht, was mit Skype, das ist dieses Wort, was man nutzt, so, ich weiß nicht, ob es diese Software ist oder ob es anders heißt, aber man kann skypen mit Leuten auf der anderen Welt, indem man solche Brillen aufsetzt und sie wirklich einmal am Tisch gegenüber sitzen, dass das halt einfach realer ist und nicht auf dem Bildschirm, auf dem Laptop, sondern dass das wirklich vor dir projiziert wird. Das gibt's schon. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt.
Ist die Pornindustrie da schon drin?
Ich glaube, die Pornoindustrie ist viel interessanter an Virtual Reality, weil du willst ja die Realität nicht mehr mitbekommen. Du willst ja voll eintauchen in deine Porno-Fantasie.
Ja, okay.
Und bei Augmented Reality wäre es ja so, dass dein Objekt der Begierde, nennen wir es mal, ja nur in Hologrammform, okay, vielleicht auf deinem Schreibtisch, dann ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn du dir vorstellst, am Konferenztisch Sex haben zu wollen. Darf ich so reden?
Natürlich! Beim letzten Podcast, ich weiß natürlich nicht, wann er kommt, aber haben wir über Sex im Plenarsaal mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen. Also ja, ich meine, das ist ja Authentizität, ist ja, glaube ich, einer der Werte, warum Viva Con Agua vielleicht auch erfolgreich ist. Weil wir einfach so ehrlich auch erstmal sind und auch zu unseren Fehlern stehen. Wir produzieren Plastikflaschen oder wir produzieren zwei Container Müll nach der Minotaur Gallery oder die...
Die Sachen muss man noch angucken.
Ja, natürlich, du darfst... Ja, und nicht so von wegen tun, alles was wir machen ist geil. Nein, wir haben ganz viele Fehler gemacht. Die erste Ausstellung, Fotoausstellung haben wir richtig auf die Fresse bekommen von People of Color, weil wir schlechte, defizitäre Fotografie, Porträts von Kindern mit Fliegen in den Augen aus dem afrikanischen Kontext gezeigt haben und dann genau dieses Bild bedient haben. Und das hat dazu geführt, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Das war 2006.
Ich würde sagen, jetzt weiß ich, wo das Briefing herkam. Als ich das erste Mal mit Uganda war, habe ich das ja alles an Material zugeschickt bekommen vorher. Wie fotografieren und wie wollen wir uns nach außen noch präsentieren, wenn wir da vor Ort sind, wenn die Fotografen Filme... Bilder und Fotos oder auch Filmmaterial machen. Wie, wie sieht das nach außen hin auch respektvoll aus? Was jetzt auch nicht nur für Instagram und eine Blase gemacht sein soll, sondern wirklich, weil wir es ehrlich auch so meinen, ja, und wirklich so auch kommunizieren, ja, wollen, weil es einfach so ist.
Ja, und weil natürlich Bilder, ja, eine unfassbare, das weißt du als Künstlerin, eine unfassbare Kraft haben und sie kreieren Wirklichkeit. Das heißt, auch durch die mantraartige Kommunikation von genau solchen Bildern wird ja auch so ein Kontinent in dieser, sag ich mal, Afrika ist erstmal ganz in ganz vielen Köpfen gar nicht für viele Menschen einfach ein Kontinent mit 54 Ländern und ganz vielen Ethnien, Kulturen, Sprachen, alles, mhm, Diversität, sondern halt HIV, Unterernährung, Armut und das, bam, David
laufen und, ja,
und wie,
das ist völlig recht.
Wann, ja, völlig will ich nicht sagen, aber danke. Wie waren deine erste Uganda-Reise und wann war das?
Die war im Februar, März, ich weiß es gar nicht, schon lange her. Februar, März, also jetzt Anfang 2019, dieses Jahr.
Dieses Jahr war deine erste Uganda-Reise?
Ja, und ich werde das direkt nochmal mitgenommen. Ich freue mich zweimal.
Das heißt, du hast dich gut angestellt.
Ja, ich hatte da ja auch eine
Ich möchte es transparent machen. Lars-Erik Breitmeier, einer der Wasserprojekt-Dings, hat gesagt, hey, Davina, weil wir noch parallel ein anderes Projekt machen, ja, so eine künstlerische Gestaltung, hat er gesagt, ey, Micha, du musst es so hinkriegen, dass Davina mit kann, weil die ist ein Vibes-Creator.
Ein Vibes-Creator. Ach, schön. Ja, das weiß ich, das bin ich auch. Das kann ich voll bestätigen. Ich bin da so, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Und mit durch meinen, viele Menschen sagen immer, ich bin so, da bin ja deine Energie, die sprüht so über. Du bist so, so wahnsinnig extrovertiert, so positiv. Ich bin so, ja, danke. Mein Glas das vielleicht auch. Ich weiß auch nicht, ich höre es nicht zum ersten Mal. Aber ich hoffe, dass ich das einsetzen darf.
Ist schon so.
Also, aufstehen?
Ja, also, wenn du aufstehst, also zum Beispiel meine Frau, ich liebe sie über alles, nur ich darf sie erstmal nicht ansprechen, sie braucht einen Kaffee.
Also nicht, oh Gott, nee, ich bin totaler Aufsteher.
Also du stehst auf und bam, 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 bam.
Voll, ich bin auch voll durchorganisiert. Das ist der Zeit zu verdanken, wo ich bei der Werbefilmproduktion 2 Jahre gearbeitet habe. Ich habe ja auch mal irgendwann als Künstler die Mediensachen ausprobiert. Alle machen Medien, ich probiere auch mal, ob ich in die Medienwelt gehöre, weil ich nach dem Studium auch nicht so ganz sicher war, ob ich direkt in der Selbstständigkeit mit Kunst gehen will. Das ist ja schon auch ein Schritt, den man sich erstmal trauen muss. Da habe ich einfach als PA im Film, bam, 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 Flüge buchen und Hotel buchen und Regisseur muss pünktlich da sein und Kameraleute müssen pünktlich da sein und wenn du einen Fehler machst, ist das ganze Projekt im Arsch. Piep! Im Arsch. Nein.
Arsch darf man sagen.
Arsch darf man sagen. Das ist in Ordnung. Ja, aber da kommt das irgendwie her. Deswegen sage ich auch, ich habe schon so viele Interviews geführt, wo Leute mich auch auf meine ganze Künstlerader angesprochen haben. So, bist du auch so ein verpeilter Künstler? Ich so, nee, gar nicht. Ich bin so richtig durchstrukturiert. Morgens früh aufstehen, den Abend vorher schon den Tag planen, Termine eintragen, nochmal nachhaken. Wo bin ich wann? Welchen Transportmittel brauche ich? Wie lange brauche ich? Wie viele Termine schaffe ich an einem Tag?
Und wie viele Termine schaffst du an einem Tag?
Kommt auf einen, schwer zu sagen. Meistens habe ich 4 bis 5.
Das ist der krasseste Unterschied für mich zwischen Los Angeles und Hamburg. In Hamburg kann ich 10 Termine schaffen.
Ja, also ja, aber es ist doch alles in diesem Dreieck hier, ne? St. Pauli. Mit dem Fahrrad bist du, ja, das ist bei mir genauso. Wenn mein Fahrrad kaputt ist, schaffe ich nur noch 1 Termin am Tag.
Ja,
das ist wirklich so gefühlt. Ohne mein Rad habe ich keine Chance, hier in Hamburg irgendwo hinzukommen pünktlich. Das ist richtig schlimm.
Dann lass mal nach Uganda gehen.
Richtig, stimmt.
Was hast du da gemacht in Uganda?
In Uganda haben wir ja den Water Caravan gemacht, bedeutet, wir sind von Kampala nach Moroto durch die Karamoja-Region gefahren mit einem ganzen Team aus Musikern, Künstlern, Kreativen und haben along the way haben wir Schulen besucht und mit den Kids ganz tolle Workshops gemacht. Da haben die Musiker mit den Kids Musikworkshops gemacht. Ich als Künstler habe mit den Kids Art for Wash, also Kunstworkshops gemacht. Diese ganzen Workshops waren im Stern von Wash, also Music for Wash, Dance for Wash.
Was ist Wash? Wash ist ja für mich immer, wo ich sage, das ist der falsche Begriff, weil keiner versteht ihn da draußen.
Wash. Ich habe letztens im Interview mit Nicole Kidman sagen hören, dass das Wash, diese 4 Buchstaben sogar für irgendwas stehen.
Ja, Water Sanitation Hygiene.
Ja, genau. Ich habe sogar Nicole Kidman hören sagen, nicht von dir. Aber Wash ist für mich einfach ein englisches Wort für waschen.
Warum hat,
das steht für mich.
Warum hat Nicole Kidman Wash gesagt?
Weiß ich auch von.
Viva Con Agua von dem Water Caravan aufs Karamocha?
Nein, das war nicht Nicole Kidman, entschuldige. Das, ich habe direkt danach einen Film mit ihr geguckt, deswegen ist das mal abgesetzt. Und auf Netflix gibt es doch jetzt von Bill Gates,
ja,
einen Dreiteiler, ja, wo er ganz viel von seiner Stiftung auch erzählt. Und seine Frau hat dieses Wort beschrieben. Wash. Genau, das war nicht Nicole Kidman. Ich habe danach Nicole Kidman.
Der macht ja auch in Toiletten, ich fand es ganz...
Ganz viel, genau. Ja. Und das war ganz krass, das auch zu sehen, weil es gibt ja andere Leute, die als Viva Con Agua, die sich darum kümmern, tatsächlich.
Und die auch nochmal andere Ressourcen haben. Wobei, es, ja, ich fand es ein bisschen lustig, ich habe Malte, den Gründer von Goldeimer, gefragt, was er davon hält. Und er hat gesagt, ja, es ist natürlich super, wenn sich so eine Person engagiert und dann auch mit den Möglichkeiten... Aber die 200 Millionen für diese Entwicklung dieser Toilette, also die hätten auch einfach...
In Kompost oder in...
Nee, Goldeimer anrufen können und sich die 200 Millionen sparen können. Also ja, ganz oft so, und das ist gar keine Kritik an ihm, sondern dass die NGOs gar nicht so viel zusammenarbeiten, weil du eher das... Jeder macht sein eigenes Ding, anstatt zusammenzuarbeiten. Wie ist es mit Künstlern? Ist es auch so, dass manchmal das Ego, weil ich glaube schon, dass bei NGOs auch das ein Ego-Thema ist, du willst so dein eigenes Label, bam, bam. Also so eine Kooperation wie zwischen der Welthungel und Viva Con Agua, also kenne ich nicht in der Dimension in dieser ganzen NGO-Welt. Gibt es das mit Künstlern auch, dass es einfach sehr...
Es kommt ganz auf den Künstler an, würde ich da sagen, weil es gibt Künstler, die super, super krasse Ästhetik- und Präzisionsnazis sind und die können auch überhaupt nicht mit jemand anders kollaborieren. Also es fällt denen schwer, weil einfach sie so in ihrem eigenen Stil und Film und Präzision drin sind und ganz detailverliebt sind und da auch bei Skizzen, gemeinsamer Skizzenanlegung schon immer eigentlich alles bestimmen wollen und das sehr schwer ist zu kollaborieren für die. Was aber nicht heißt, dass es schlechte Künstler sind. Das ist einfach, weil die einfach dann Einzelgänger sind und voll in ihrem eigenen Stil und Film unterwegs sind. Aber es gibt auch ganz viele Künstler und das sind vor allem die, die ich durch Viva Con Agua auch kennengelernt habe und den ganzen Kosmos um Melanchthon Gallery und Viva Con Agua Arts. Das sind alles Leute, die total... Also da habe ich jetzt wirklich kaum niemanden kennengelernt. Nicht kaum niemanden kennengelernt, der nicht offen ist. Vor allem... auf internationaler Ebene auch zu kollaborieren. Das fand ich auch so interessant, dass bei der Minotaur Gallery zum ersten Mal so Künstler aus Kampala und aus so vielen Regionen, ist jetzt so ein Beispiel, weil ich jetzt Joe Bray und so kennengelernt hatte, wirklich, wie, ja, den dann kollaborieren oder dass die hier was machen, mit Bobby zusammen was machen. Ich habe es erst mal beobachten dürfen und war selber nicht so Teil davon, weil ich noch neu war bei dem ganzen Minotaur Gallery Team und so. Und jetzt war ich in Uganda Anfang des Jahres und habe selber mit Joe Bray eine Wand gemalt. Zusammen. Eine
wunderschöne Wand.
In einer Schule in Kampala. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil ich zum ersten Mal auch gedacht habe, so, oh geil. Vor 2 Jahren hast du noch zugeguckt und jetzt bin ich selber irgendwie jemand, die diese Chance bekommt, das ja, machen zu dürfen. Und es war ganz interessant, wie wir dazu aufeinander gekommen sind, er und ich. Ich habe nur gesagt, so, okay, was für Sachen malst du so? Also ja, Tiere, Wasser, unter was? Unter Wasser, das sind so meine Themen. Nur so, okay, ich bin auch jemand, die so Menschen, Tiere, lebendige Sachen malt. Okay, du bist bei Wasser. Viva Con Agua ist Wasser. Unsere ganze Mission hier ist Wasser. Dann lass uns doch irgendwas mit Wasser malen. Da ging das relativ schnell. Es hat so voll geklickt. Zack, 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 zack.
Ich fand es krass, weil ich war ja nicht dabei. Ich kenne Joe Bray schon richtig lange.
Ja.
Und habe schon immer gedacht, wahnsinnig begabt.
Total.
Wahnsinnig jung, glaube ich, wenn...
Ich habe ihn nicht gefragt, wie alt
er ist. Ich glaube, er ist so 20, 21 jetzt.
Oh Gott.
Jetzt.
Ja,
okay, ich habe ihn 18 oder so kennengelernt.
Wow.
Und, so. Und ich kann ja auch mal Sachen zeigen von ihm von früher und so. Und da war auch echt Scheiß dabei.
Hat er mir gezeigt, er hat mir alles gezeigt.
Genau. Also was heißt Scheiß? Scheiß ist voll die Wertung, sorry dafür. Du weißt, was ich meine, einfach wissen.
Ja.
Und dann habe ich dieses Bild gesehen von euch beiden und dachte, wow. Wow, was für eine Entwicklung in was für einer kurzen Zeit. Und ich meine, das weißt du ja selber auch, wie schwierig es dann auch ist, auf einer Wand zu malen. Das ist ja was ganz, ganz anderes als bei mir.
Man lernt von den anderen Künstlern. Das ist halt richtig toll, beim Kollaborieren vor allem. Also, Joe Bray, es ist ja super heiß in Uganda. Und ich habe irgendwie, weil ich noch nicht so oft in meinem Leben Murals in der Hitze gemalt habe, sondern eher so hier im kalten Norden, das ist so, für mich war das so, als ich gemerkt habe, dass die Farbe irgendwann einfach super schwer ist aufzutragen, kommt Joe Bray guckt mich an, so, als ob es das Selbstverständlichste der Welt ist. So, hä, du musst da Wasser zufügen, dass das nicht wieder verflüssigt. Und du musst es einfach, also das ist die Technik, wie man das... Ich gucke ihn so an, halte mich selber für total dumm, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, so, weil ich das einfach noch nie so beachtet habe. Gleichzeitig durfte ich ihm auch ein paar Sachen zeigen und beibringen, wie ich arbeite. Und das fand er dann... Meine Pinsel fand er so spannend. Ich habe meine ganzen Pinsel ja mitgenommen aus Hamburg. Und er hat diese Pinsel in der Hand gehabt und war so, hä? Wie krass. Und ich andersrum zu seinen Pinseln auch, deine sind voll krass. Da haben wir angefangen, unsere Pinsel umzutauschen. Er hat meine benutzt, ich habe seine benutzt. Aber es war so herrlich. Also es ist so, wir haben so viel voneinander gelernt. Und deswegen ist, glaube ich, diese Wand auch so toll geworden, weil ich habe ganz, ich finde sie auch echt, es ist so diese tiefe Unterwasserwelt, das war richtig schön, die Wand, so, so blau und einfach vor allem in so einer Schule für Kids. Die Schule sah so trist aus. Ey, Micha, da war nichts. Das waren kaputte, zerschlissene Betonwände mit alten, komischen Bannern dran, die alle verbrannt und verschlissen waren und Wellblech. Und das war alles so trist. Und
die Kids auf die Kunstgestaltung und die Wandträge.
Boah, die wollten alle mit uns posieren vor der Wand. Die haben auch, wir haben so kleine, so im Hintergrund, so Babyschildkröten und so kleine Elemente und Fischieren und so an die Wand gemacht. Die sind da echt lang gegangen mit ihren Fingern an der Wand und haben diese Fische angefangen zu zählen und haben da voll... Oder diese Schildkröten angefangen anzufassen, obwohl das einfach nur ein Bild an der Wand ist. Das ist so, die sind da voll drauf abgegangen. Und es ist so schön, denen Farbe zu geben. Also ich bin sowieso ein Verfechter davon bei Kunst, was du vorhin eben schon gesagt hast. Menschen lernen, das ist auch nachgewiesen. Menschen lernen am allerschnellsten auf der visuellen Ebene. Das, was sie aufnehmen, lernen oder auch Emotionen, die sie spüren, das ist, okay, Emotionen sind auch ganz toll durch Musik, also Musik und Kunst. Aber visuell kannst du Menschen auf Ebenen erreichen, auch auf einer schnellen Ebene erreichen. Und es ist auch long-lasting, ne? Man knallt da einen Müll an die Wand und es ist da. Wenn da jetzt nicht Wetter kommt oder der nächste Maler kommt und das wieder grau streicht, keine Ahnung, letztendlich ist es da und man lässt was bleiben, man hinterlässt etwas Bleibendes. Bei Musik, das ist für mich etwas, was dann Musik nicht kann. So, wir haben...
Herr, I need somebody.
Okay, nein, das meine ich nicht.
Wie nachhaltig? Also...
Nein, also die, klar... Auf der Ebene meinte ich das nicht, aber wenn man, okay, ich beschreibe, wie das aussieht. Wir kommen in Uganda, kamen wir alle an in dieser Schule, eine Schule, so sah das aus. Wir packen diesen Truck aus, bauen ihn in eine Bühne und dann fangen die Musiker an zu singen. Wir Künstler fangen mit den Kindern an zu malen und am Ende packen wir alles wieder zusammen und wir fahren wieder. So, und die Kids haben dann da Musik und getanzt und das haben sie alles gemacht, fanden das toll. Aber werden Sie sich daran nächsten Monat noch erinnern? Ja. Genau wie ja. Diese...
Ja?
Meinst du?
Ja, 100%. Also da bin ich mir so sicher, weil ich weiß aus meiner eigenen Schulzeit, ich erinnere mich auf jeden Fall an die 2-3 Momente, wo es einen absoluten Bruch mit den Konventionen und des Alltags gab.
Ja.
Und in dem Moment, das weiß ich mittlerweile, wo Viva Con Agua in der Schule oder eigentlich in eine normale Konvention eintritt, erinnern sich die Leute. Das ist auch das Krasse bei Viva Con Agua, glaube ich, dass auch Musiker, ich meine, ich treffe viele der Musiker, habe ich einmal für eine Minute getroffen, sie erinnern sich trotzdem, weil wir mit den Konventionen brechen und etwas sehr, sehr anders sind. Und, so. Und die Nachhaltigkeit entsteht ja oft auch, ohne es zu wissen. Also wir können jetzt gar nicht voraussehen, was, da sind vielleicht, ist vielleicht ein Junge dabei, der später zu Mike greift und der neue Bobby Wine in Uganda wird.
Ja.
Oder ein Tänzer, der der Faisal wird oder so, den wir aktiviert haben, ohne es zu wissen. Vielleicht werden wir es auch nie mitbekommen, aber der da nicht gesehen hat, ey, weil das, ich habe das auch länger neulich mit Nora darüber gesprochen, das fand ich absolut krass für mich, da habe ich mir nie so Gedanken gemacht und jetzt natürlich als Vater von einer Tochter mache ich mir da anders Gedanken, aber sie darüber gesprochen, wie krass wichtig es ist, so Frauen wie dich jetzt in der Kunst oder so zu haben oder eine Nora auf der Bühne, dass kleine Mädels hier, sage ich jetzt mal, also im Alter, so, quasi auf der Bühne eine Projektions- und eine Identifikationsfläche haben. So, und das ist auch, wir leben im 21. Jahrhundert, ne, dass man das, also sich darüber Gedanken muss, dass es wichtig ist, dass es Frauen auf Bühnen gibt, damit kleine Mädels sehen können, ey, da will ich auch stehen. Ich will auch Rap machen. Ich kann es auch. Ja, auch
2 Frauen dabei, das war so toll.
Und jetzt in Uganda natürlich auch nochmal eine andere, teilweise Dimension, wenn du Kunst, Musik, was nicht Teil der, also jeder irgendwie gefühlt kann's, so, den du triffst, können alle tanzen gefühlt, das sind jetzt alle Stereotypes, ich habe warme Socken an und dünnes Eis, aber
es ist nicht Teil zum Beispiel vom pädagogischen Plan. Es ist nicht wie hier, dass du einen Kunstunterricht hast. Es ist nicht völlig normal, also in meiner Welt ist es völlig normal, dass Menschen für Kunst bezahlt werden oder Musiker Geld verdienen oder. Aber das ist oft in Uganda nicht der Fall. Also da kriegst du ja nochmal eine andere Dimension quasi, dass du auch damit Dinge ausdrücken kannst, ob das einmal so ein Thema wie Wasser ist, aber es können ja auch politische Messages sein. Oder
stimmt, so toll.
So, oder einfach nur dich selber ausdrücken, dein, dass es erlaubt ist. Also deswegen glaube ich, werden sie sich an die Musik erinnern, sie werden sich an, wie du sagst, wahrscheinlich an so ein Gefühl erinnern. Vielleicht haben sie gar nicht gecheckt, was alles mit Viva Con Agua und was wir machen und wo, so ist auch egal, darum geht es ja gar nicht. Im ersten Schritt geht es ja immer um die Aktivierung.
Ja, und das macht Viva Con Agua, also das habe ich auch mit Lars ganz lange drüber gesprochen, auch in Uganda, auf diesen langen Busfahrten, die man da einfach hatte. So, ey, ich habe da ja auch andere NGOs dann vor Ort kennengelernt, also gesehen, so, keine Ahnung, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, weil es waren auch einfach super viele, aber also die haben dann so traditionell sich vorne hinstellen und welche Reden schwingen oder, also Viva Con Agua redet oder nutzt die Mittel von Kultur, Tanz, Musik, Kunst, einfach Dinge, die Menschen emotional und im Herzen auch berühren und treffen, nutzen diese Kanäle, um mit den Kids und mit den Menschen, nicht nur vor Ort, sondern auch hier in Hamburg. Also wenn man sich das Festival Miniature Gallery mal anguckt, das ist, also wie man hier auch die Menschen erreicht, das ist ja völlig egal, über wen wir hier sprechen, wo das jetzt ankommen soll. Letztendlich ist jeder da, fühlt sich da angesprochen, auf was für einen Kanal auch immer, ob jemand jetzt mehr Musik feiert oder Performance oder Kunst, jeder kann sich irgendwo einordnen. Und das sind einfach, das ist so, hat so eine Kraft. Das ist genau der richtige Weg, Menschen zu berühren, emotional zu bekommen, anstatt sich mit einer Keynote irgendwo vorne hinzustellen. Also das ist einfach das, was vor allem für mich Viva Con Agua vor allem, zum einen Viva Con Agua setzt sich dadurch ab, durch die Kanäle, die sie bespielen, von anderen NGOs, aber auch einfach Viva Con Agua ist für nichts zu schade, für nichts. Sie sind dreist, in der guten Art und Weise. Sie scheißen aufs System, wenn an den richtigen Stellen scheißen sie voll aufs System, weil es keinen Sinn macht manchmal, das System. Und sie, they're breaking the rules, so, wenn es einfach zu einem Ziel führt. Viva Con Agua tut alles, um zum Ziel zu kommen, was sie sich gesteckt haben und was einfach richtig ist und was wichtig ist. Und wenn da einfach irgendwie politisch oder aus was für anderen für Gründen irgendwie was dagegen stehen sollte, dann hinterfragt man das und dann guckt man auch, ob man da einfach trotzdem Bobby Wine mit auf Tour nimmt, auch wenn das super brenzlig ist vor Ort. Und man hat sich schon positioniert als NGO, aber das hat eine Wirkung und eine Kraft. Also ich wurde in Uganda zum allerersten Mal konfrontiert mit dem Thema, mir wurde der Mund verboten. Wir mussten am Weltwassertag, als wir unsere Performance da gemacht haben und den Truck aufgebaut haben und diese riesige Geschichte aufgefahren haben, um die Menschen da in Moroto zu entertainen, kam vorher wirklich Politik, Militär mit Kalaschnikows und sonst was kam bei uns an und meinte so, ihr dürft Farberot nicht tragen, ihr dürft das nicht, ihr dürft. Die hatten Schiss von Viva Con Agua. Die hatten Schiss, dass wir wieder irgendwie kommen und dazu.
Kannst du den Kontext mal kurz erklären und dazu vielleicht auch, also die Sache, die ich am meisten gelernt habe, wir in Deutschland, sind wir nur auf jeden Fall auch in die Fresse geprügelt, würde ich mal sagen. Müssen wir einfach das Maul halten, weil am Ende kann nur Viva Con Agua Uganda und damit Papa Shabani und Francis und Co. Ja. entscheiden, inwieweit sie damit umgehen mit dieser Geschichte.
Klar.
Und kannst du sie mal so erzählen, weil ich glaube, ganz viele können überhaupt nicht einordnen, was meinst du mit der Farbe Rot? Was ist wer oder was ist überhaupt dieser Bobby Wine und warum kommen da Kalaschnikows mit Militär? Ja,
da musst du mir ein bisschen helfen, diese Geschichte zu erzählen, weil so richtig sicher mit den ganzen Worten bin ich nicht, zu welcher Partei oder wie heißt jetzt der Präsident nochmal zum Beispiel in Uganda mit
Mugabe?
Genau. Der ist ja wirklich seit über 30 Jahren da jetzt an der Macht und ist und lässt sich auch nicht gefallen, so wie ich es verstanden habe. Wie gesagt, korrigiere mich, ich bin da noch leider ein bisschen wackelig, muss mich noch viel mehr drüber lesen. Aber wie ich es einfach auch mitbekommen habe, jemand, der sich sofort in seiner Position, wie heißt das, he feels himself threatened, ich kann manchmal kein Deutsch mehr. Also er fühlt sich bedroht von Menschen wie Bobby Wine, die wirklich eine ernsthafte Bedrohung seiner Position einfach sind. Dass es Menschen gibt, die auf einmal inspirierender oder für ganz andere Dinge stehen, die das Volk unterstützt. Und auf einmal hat er jemanden, der ihm politisch das Wasser reichen kann. Das ist die falsche Formulierung, aber die... die
Macht klauen kann,
genau, das ist richtig, aus seiner Sicht. Und er hat dann doch leider immer noch so viel Macht und kann das Militär nutzen und Polizei und das System nutzen, um solche Menschen fast diktatorisch einfach runterzubuttern. Also wie oft er Bobby Wine verhaften lassen hat, einfach hinter Gittern gesperrt hat, damit der ruhig ist, damit der nicht...
Also vielleicht dazu, wirklich muss man den Kontext einmal auch noch Bobby Wine, ist Ghetto President.
Genau, danke.
Er ist ein Rapper, er ist ein Sprachrohr der Jugendkultur und so. Er hat Viva Con Agua unterstützt, bevor er in irgendeiner Weise offiziell, formal juristisch, politisch aktiv geworden ist. Er war natürlich immer ein politisch denkender Mensch und so weiter. Hat einen Song mit uns gemacht, Wine Moroto, hat im Interview, das fand ich sehr faszinierend, im Radio gesagt, Michael, I don't know what happened, but I was invited so many times to Moroto, I never came there, but now I come there, they wanted to pay me 50 million Ugandan shillings, I never came, but now I came, and for free, I don't know what happened, it's because of Viva Con Agua. Und so, dann hat er mit uns einen Song gemacht, der war auch sehr lustig, weil Kneckebul war der einzige Musungu auf dem Track, also der einzige
Musungu ist das Wort für Weiße, ne? Also genau. Für nicht...
Nicht People of Color.
Ja,
genau. Und das war auch so die Frage, kann er, rockt das und float das so von anderen so ein bisschen so sich gedacht. Und er hatte dann die geilste Zeile eigentlich mit Uganda, My Bros. Das war ein mega geiler Song mit Octopie, so Megalo, Ghanaian Stallion und so weiter. Warum ich das erzähle, ist nur, da ist die Verbindung entstanden. Und dann hat er uns gesagt, er studiert jetzt Jura. Und wird dann in die Politik gehen, ist dann Member of Parliament geworden. Dann haben sie seinen Fahrer erschossen, sie dachten aber, es wäre er, also sie wollten ihn erschießen, weil er dem Präsidenten gefährlich geworden ist. Und jetzt beginnt schon das dünne Eis, quasi, weil wir natürlich nicht sagen, also es ist natürlich nicht bewiesen so, das ist eine andere Rechtsstaatlichkeit, eine andere Journalie. Welt sozusagen, und da fängt das dünne Eis von Viva Con Agua an, weil du dich da auf ein politisches Ding bewegst sozusagen und da das natürlich gefährlich werden kann für die Menschen dort unten. Für uns ist es sehr leicht, darüber zu sprechen. Hier
klar.
Kann gar nichts passieren.
Na, sicher.
So, ich kann da einreisen, ausreisen, whatever. Und da fängt halt eben eine Nummer an, und ich glaube, eigentlich macht der Präsident von Uganda nichts anderes, außer das Il Principe zu folgen. Das ist von Machiavelli. Und zwar, dass quasi jede, also wenn du an der Macht bist und dein einziges Ziel Machterhalt ist, dann ist jedes Mittel erlaubt.
Total.
Um an dieser Macht zu bleiben.
Das haben wir schon so häufig in der Welt gesehen. Ja. Da gibt es ja unzählige Beispiele.
Also das auch ist der Geschichte. Alte, weiße Mann jetzt nicht, aber vom Ding sozusagen, Mann, der an der Macht ist. Und ich finde es sehr spannend, weil es ganz viele junge African Leader gibt, die jetzt emporkommen sozusagen und einfach sagen, ey, so geht's auch nicht weiter. Das kann nicht sein, dass unser Land, obwohl wir so viele Ressourcen haben, obwohl wir so viele Möglichkeiten haben und so, immer noch so schlecht dasteht. Das ist
ja und die Junge, also wir haben ja wahnsinnig viel, ich vor Ort, ich kann da eigentlich nur für mich sprechen, mit diesen ganzen jungen Menschen zu tun, die meine Generation sind und die einfach nicht arbeiten können. Es gibt keine Arbeit, die hängen überall ab und wollen arbeiten und wollen eine Perspektive. Und eigentlich hat Uganda so viel zu bieten, aber sie können, diese junge Generation passt irgendwie da nicht ins System und können, also weil sie da keine Jobs und keine Perspektive für sich oder ein Leben für sich da aufbauen können. Diese Perspektivlosigkeit ist so wahnsinnig erdrückend. Also Sex ist ein sehr inspirierender junger Mann, den ich in Kampala kennengelernt habe. Auch der nennt sich der Ghetto Prime Minister und ist ganz, ganz inspirierender Mensch, voller Energie, voller Liebe, voller... Also wenn ich denke, ne, wenn was der schon durchgemacht hat, dass der immer noch auf so einem energetischen Level unterwegs ist, dass er die ganze Welt anstecken kann damit, positiv. Der hat mich da durchgeführt durch diese Ghettos. Ich habe das halt alles gesehen. Der hat auch keine Scheu davor gehabt. So, Leute, ihr könnt nicht immer nur in Kampala in Hotels schlafen oder halt auch bei Freunden. Uns geht's ja relativ gut. Klar. Ihr müsst also oder im Viva Con Agua Office abhängen. Ihr müsst mal wirklich sehen, wo diese Frust auch herkommt von diesen jungen Leuten und warum man Bobby Wine jetzt auch ein ein Symbol, ein Hoffnungsschimmer für diese Menschen ist und einfach politische Bewegung oder politischer Wechsel einfach auch etwas ist, was gefordert wird langsam und nicht nur langsam, sondern schon länger. Das war so krass, da durchzugehen. Wir haben danach, als wir unseren Tag erzählt, in dem Office mit Viva Con Agua in Kampala, hat jeder so ein bisschen, weil jeder sein Ding gemacht hat, so nochmal, wo das der letzte Tag vor Abreise war, so Eindrücke von der Reise nochmal erzählt. Ich habe so angefangen zu weinen, weil ich ein Mensch bin, der sehr sensibel ist und sehr emotional ist. Also meine Emotionen, die ich nach außen schmetter, habe ich aber auch sehr tief in mir drin. Und ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen so. Die haben mich alle so getröstet, weil ich habe einfach wirklich eine Stunde davor mit sechs in diesem Ghetto einfach verbracht, den ganzen Tag. Wir kommen auch jetzt schon wieder in die Tränen. Das ist so, gar nicht unbedingt, weil man sieht, wie die Zustände da sind, sondern in diesem krassen Kontrast, wie nett und süß und zuvorkommt und toll diese Menschen in diesem Ghetto, wie gesagt, sind. Also denen geht es eigentlich, um in Umständen entsprechend, eigentlich sind sie sogar die ganzen, nicht glücklich, aber sie sehen uns, sie sehen Musungus, die kleinen Kids rennen hinter uns her und freuen sich, jemanden wie uns zu sehen und laufen dann genau bis einen Meter vor uns hin. Muss dir vorstellen. Sie laufen ganz aufgeregt, schreien Musungu, Musungu, Musungu und rennen und bleiben genau eine Armlänge, so Sicherheitsabstand, direkt vor uns stehen, weil dann ist dann doch Respekt. Und dann ist es unsere Aufgabe, und das habe ich mit sechs danach auch ganz lange mich drüber unterhalten, dann ist es unsere Aufgabe, diesen letzten Schritt zu gehen auf sie zu. Die gehen dann bis dahin
und runter.
Und wir und runter. Und dann bin ich diejenige, die sich auch zu diesem vierjährigen Kind darunter bückt, denen eine Faust, Ghetto-Faust anbietet oder High Five oder sogar eine Umarmung.
Die Ghetto-Faust mal eine ganz andere
Bedeutung. Oh Gott, ja, so also, toll. Also,
wenn du hier denkst, so die Hipster, also wie man sich hier die Hand gibt und so weiter.
Die sind uns zum Teil durchs ganze Ghetto gefolgt. Ich müsste nicht zurück zu Mama. Also wir sind schon einen Kilometer weit weg ungefähr so von da, wo wir uns jetzt ursprünglich getroffen haben. Und die rennen halt. Aber man sieht da dieses Plastikproblem. Man sieht diese ganzen, diese Geschichten, die ich jetzt auch erzählen kann, so der Job in den Ghetto und in diesem ganzen Wellblech-Stadtteil ist halt wirklich zum Beispiel so die Kids, die hat, also so junge Teenager, die haben die Aufgabe, den Müll, also die werden dafür ganz wieder bezahlt oder mit Essen bezahlt, keine Ahnung, so funktioniert das da, hat Sex auch nur erklärt. So, hier ist die Müllhalde. Man sieht immer junge Teenager und Kids mit Müll ankommen, ausschütten, einfach auf diesen Berg aus Plastik und wieder weglaufen. Und ich nur so, was passiert da? Warum sind die ganzen Kids und kippen die ganze Zeit nur Müll oben drüber? Ja, das ist so, die alten Menschen wollen das nicht machen. Die beauftragen halt die Kids, dass sie zu denen nach Hause kommen, wie die Müllabfuhr quasi. Und die sammeln den Müll ein, kriegen dafür Essen und laufen dann. Also das ist diese Müllinfrastruktur. Das sind einfach Kids im Ghetto, das ist dann deren Büro. Das machen sie den ganzen Tag. Ich war so, boah, Alter. Und Sex ist ein ganz, wie gesagt, inspirierender Mensch, der ein sogenanntes, oh Gott, wie hieß denn das, das App da?
Auch Sanitärversorgung sich sehr viel, die
eigentlich die ersten gebaut hat. Der macht so viel. Es ist auch wirklich so, dass die Bock haben, was zu ändern. Es sind nicht alle, die da in den Ghettos hängen und nicht zu den ganzen Tag. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind junge Leute, die haben da ein Lab in der Mitte dieses Ghettos aufgebaut, wo sie experimentieren. Die werden nicht bezahlt oder nichts. Das sind super schlaue Menschen. Das sind alles Physiker, Biologen, Botaniker, die halt richtiges Wissen haben und das auch gelernt haben, die da gucken, was man mit Plastik machen kann. Man kann Pflasterstelle aus Plastik, Hitze und Sand schmelzen, dass man halt einen Weg pflastern kann oder so. Das ist ein Anwendungsbeispiel. Man kann Plastikflaschen, so alte PET-Flaschen mit Plastik Tüten vollstopfen, dass die so richtig hart werden. Das kann man als Ziegelstein benutzen. Da werden ganze Häuser und Hütten draus gebaut mit Lehm, mit solchen Plastikbricks, so, die sie selber konzipieren. Sie gucken, wie man selber sich versorgen kann, dass man nicht in Plastik eingeschweißte Kräuter und Gemüse sich kaufen muss, sondern dass man selber anbauen kann. Und dafür, die haben da jede Menge kleine Kaninchen, so kleine süße Babykaninchen. So, ja, Kaninchen ist das beste Kot und Dünger. Da geben wir denen einfach von jedem Tomatenstaude hier, geben wir denen was zum selber anbauen und dann kriegen sie ein Kaninchen. Was sie zu Hause versorgen müssen und die Scheiße sammeln sie ein und dann können sie ihre ganzen Sachen selber anbauen und selber düngen. Und diese ganzen Ansätze, so viele Ansätze, wie sie selber versuchen, Lösungen zu finden. Und das ist super inspirierend gewesen. Und das war auch so dieses Thema für mich, warum ich da so super emotional geworden bin. Und bevor die Zeit vorbei ist, was mir noch wichtig ist.
Nein, die Zeit ist eigentlich, also die
ist schon vorbei.
Ja, die ist schon lange vorbei. Aber das ist, nein, du erzählst auf jeden Fall Ende. Ich wollte, also meine Intuition sagt auf jeden Fall, wir eben, es ist noch so viel zu erzählen, dass wir einen zweiten Teil machen sollten.
Könnten, ja.
Nur den vielleicht dann nach der Uganda-Reise, weil dann kommt die zweite. Aber erzähl erstmal, was du machen wolltest.
Also einfach, weil du hattest mich gefragt, dass wir einen Podcast machen, bevor du nach Uganda fliegst, also mitfährst wieder. Und der Grund für diese Reise ist ja, dass ich bei der ersten Reise die Idee hatte oder mir was aufgefallen ist, dass die Kids in diesen Schulen gar keine Kindheitshelden haben. So wie ich Pippi Langstrumpf einfach hatte oder die wilden Kerle oder man hat doch hier so Kindheitshelden, ja, wo man so voll sich mit identifiziert hat, wo man auch so irgendwie das auch mit deinem Wesen so mitgeprägt hat, so als Kind. Und das ist mir aufgefallen, dass das überhaupt nicht gibt oder kaum gibt in diesen Schulen. Ich dachte, hey, lass uns doch mal so wie Viva Con Agua Avengers oder so, also einfach mal so auf einer Comic-Cartoon, auf einer viel kinderfreundlicheren Ebene, da mal ein Projekt lostreten, wo ich Charakter designe, weil ich das mache ich halt auch. Und ich, wir geben denen halt die Eigenschaften, dass das genau diese Dinge, die wir vermitteln wollen, dass Wasser, Hygiene, Seife, Nutzung von Seife, Sanitäranlagen, dass all diese Themen Superkräfte sind. Das ist etwas, was, wo Kids stolz drauf sein können, wo Kids sich mit identifizieren wollen, weil es was Heroisches ist. Also so wie man halt fliegen möchte oder keine Ahnung, das ist einfach auf einem ganz anderen Level kommuniziert wird, dass man mal anfängt, diese Charaktere in Pixie-Bücher zu drucken, Plakate zu drucken. Es gibt in den Schulen da solche Reminder in den Boden stecken, so kleine so Schilder, wo immer überall auf dem Schulgelände so Reminder, so ey, don't forget to wash your hands after using the toilet oder before eating oder after sneezing und so weiter. Und so, hey, das ist einfach nur Typo auf Weiß. Das ist so lame. So erreicht man auch Kinder nicht, ganz ehrlich. Man kann doch mal so einen Charakter da hinstellen mit einer Sprechblase.
Das ist lustig, dass du sagst. Also ich finde es mega geil und genau das ist eigentlich das, was, also es gibt ja ganz viele geile Outputs in der Zusammenarbeit mit Künstlern, Musikern oder Kulturschaffenden, aber auf diese Idee wäre jetzt ein Aktivist von Viva Con Agua nicht gekommen.
Ja.
Sondern diese Idee muss jemand, der ein gelerntes, geschultes Auge hat und so disruptiv auch denken kann wie Künstler und so verändernd und so, und so. Und ich würde es ein bisschen vergleichen, warum Black Panther so ein wichtiger Film war.
Ich habe auch so wichtig. Ich habe auch ganz viel Inspiration bei der Entwicklung dieser Charaktere jetzt rausgezogen. Ich habe mit Kinderpsychologen gearbeitet, ich habe mit Drehbuchautoren zusammengesetzt. Ich habe da ganz intensiv im Monat erstmal nur recherchiert, wie so etwas jetzt aussehen muss, die Zielgruppe, wie man sie anspricht. Kinderpsychologen, so mir war gar nicht bewusst, dass ich wirklich erst ab 6 wirklich jemanden ansprechen kann damit, weil die müssen in der Lage sein zu lesen, was die so vermitteln wollen, diese Heroes. Sie werden Wash-Heroes heißen, mit Absicht alles in einem Wort, Wash-Heroes, weil das Wort She da noch mit drin ist.
She-Heroes,
genau, aber auch Wash und Heroes und das ist einfach so ein Sammelsurium an drei Worten, die einfach dann zusammen in aber einem Ding sind. 4. Und? 4 Charakter in 4 verschiedenen Alter.
Und wie heißen die dann?
Ich habe nur Arbeitstitel bisher, weil ich möchte eigentlich mit dem, das ist auch ein Ziel von der Projektreise jetzt, dass ich in Kampala vor Ort mit Leuten Namen finde, die einfach auch der Ost-Südostafrika einfach gerecht werden, weil jetzt habe ich die Rumi, Ace, Bella und Junior genannt, das sind halt voll amerikanische, so
Dirk, Klaus, Bernd und
ja, so hätte ich sie auch nennen können, aber das ist so, das sind für mich alles noch so Arbeitstitel, das muss noch alles viel mehr, ich möchte, dass diese Kids sich mit identifizieren und meine Vision mit diesem Projekt ist, vielleicht auch einfach abschließend zu sagen, meine Vision mit diesem Projekt ist, dass man das jetzt an unsere Generation, meine Generation, ich bin 90 geboren, ranträgt oder auch die Jüngeren und die irgendwann ihren Kids das als Gute-Nacht-Geschichte am Bett erzählen. Und das ist einfach etwas,
was... In Deutschland, in Uganda und
überall.
Geil.
Und dass irgendwann Pixar und Disney an der Tür klopfen und daraus einen Film machen wollen. So,
Disney aus?
Gehört ja zusammen, Disney, Pixar, das ist... Dass die Potenzial in diesen gezeichneten Charakteren sehen und die Message, die sie haben und dass die... Ist das jetzt ein Platzhalter, wenn das Dream Studios ist oder irgendein anderer großer Animationsstudio, dass das einfach so Potenzial hat, so groß zu werden? die sind super komplex, diese Charaktere. Ich habe mir da echt ganz, ganz tiefgründig was ausgedacht. Das, weil das muss ja auch sein. Wenn man so eine große Vision mit diesem Projekt hat, mit solchen Characters, dann muss das auch eine ganz tiefgründige Geschichte sein. Ich meine, jede Marvel-Charakter, die Avengers, man muss ja überlegen, wenn man sich nur Iron Man anguckt oder irgendwas anderes, wie... Die haben alle ihre eigenen Filme auch nochmal. So ein Team von Avengers. Haben jeder nochmal Spin-Offs mit seiner eigenen Geschichte.
Werdegang. Erst gab es die Spin-Offs und dann gab es die Avengers.
Genau, dass man halt, dass sich das zusammensetzt. Ja. Und es ist nicht umsonst so, dass Kids Marvel-Helden halt feiern und dass für die Helden sind. Die sind über Jahre aufgebaut worden. Ja, und das muss man, genauso muss man dieses Projekt jetzt auch angehen, dass man das ganz tiefgründig eine Geschichte zu schreiben, es den Charaktereigenschaften gibt. Das Visuelle, was ich gebe, dieses Visuelle, okay, das ist jetzt der Charakter, so sieht er aus, das ist ja wirklich nur das Letzte. Das ist davor, das ist eine lange Arbeit, wie dieses Bild
am Ende zustande kommt. Das ist maximal 4 Jahre Zeit, weil in 4 Jahren ist meine Tochter 6 und dann muss ich es lesen können.
Und wir haben jetzt auf dieser Reise haben wir die ersten Schilder gedruckt. Die Characters sind fertig, ich habe die alle gezeichnet. Wir haben jetzt diese Schilder, wo ich gerade davon gesprochen habe, die in den Schulen in den Böden so stecken, diese Reminder, haben wir jetzt auf Aluplatten gedruckt. Also sind gerade dabei, Lars meinte, die haben da schon Drucker reingefunden. Und das ist jetzt der Purpose von dieser Reise für mich. Bei der letzten Reise habe ich gemerkt, es gibt diese Dinge nicht. Jetzt habe ich das dieses Jahr verbracht, zwischen Februar und jetzt ist jetzt dieses ganze Jahr 2019 damit verbracht, diese Characters mir anzueignen oder da auch einfach tiefgründig mal richtig reinzugucken. Die sind auch noch lange nicht fertig. Also das ist so die erste Blase, die da jetzt, dass jeder wirklich ein eigenständiger Charakter ist, die auf, ich glaube, das ist ein eigener Podcast, da kann ich diese Charaktere für euch vorzustellen, das ist zu komplex jetzt für...
In dem Sinne würde ich sagen, wenn wir den Podcast ankündigen, dann zeigen wir einen der Charakter, dann machen wir einen Podcast, der für sich steht, wo wir nur über die Charakter sprechen und dann machen wir den dritten Podcast, nämlich nach der Uganda-Reise.
Das ist ein Langzeitprojekt, das dürfen wir jetzt langsam aufbauen, das ist etwas, was ich als großes Projekt sehe, weil es sehr viel Potenzial hat, auch da wieder Menschen emotional, Kids emotional zu erreichen. Viva Con Agua kriegt Avengers. Das ist ein Avengers-Team. Die sind Superhelden. Und genauso agiert Viva Con Agua für mich auch. Das sind Superhelden auf ihrem Gebiet, die Gutes tun wollen.
Und das Thema Trinkwasserversorgung, Sanitärversorgung und auch die Menschen, die wir, glaube ich, in Uganda mittlerweile beide kennen und lieben, haben es auch verdient, Superhelden zu haben.
Yes.
Wie jedes Kind auf diesem Sinne. Vielen Dank, Davina. Es war viel länger als eigentlich. Ja, du. Du hast ja gesagt, wir brechen alle Regeln, dürfen alle Regeln brechen, deswegen haben wir auch die gebrochen. Die Leute können ja abschalten, wenn ihr bisher nicht, aber ich glaube, es schaltet keiner ab. Vielen Dank für deine Energie, deine ganzen Wahnsinn. Yes. Danke, Davina.
Liebe. Liebe.